Hast du dich auch schon gefragt, was hat sich Gott überlegt, wo er die Welt geschaffen hat, wo er die Menschheit erschaffen hat? Was ist die Idee vom Leben? Was ist das Ziel? Was ist wirklich, was steckt dahinter? Vielleicht auch, wenn du dein Leben anschaust, und mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich mein Leben anschaue, ich sehe Schönes und ich sehe Schwieriges. Das Leben ist irgendwie gleichzeitig ein Geschenk und gleichzeitig auch so ein bisschen eine Bürde. Und ich finde es so spannend, im alten Judentum findet das schon so ein bisschen Ausdruck. Der Mutterleib und das Grab sind von der theologischen Bedeutung her, haben sie gewisse Ähnlichkeit, stark miteinander verbunden. Der Mutterleib ist so der erste Schoss, wo das irdische Leben anfängt. Und das Grab ist der zweite Schoss, wo das Leben aufhört. Aber auch gerade im christlichen Denken eben nicht vorbei ist, sondern ein neuer Anfang, eine neue Schöpfung anfängt, das Leben nach dem Tod. Und der Rabbi hat mir mal gesagt, dass der Mutterleib eben wie die zwei Bedeutungen hat. Es ist Berufung zum Leben, aber es ist eben auch die Berufung zum Tod gleichzeitig. Also weil jedes Leben, das entsteht, das muss irgendwann auch sterben. Von Anfang an ist es ein Auftrag, das Leben zu gestalten, Sinnvolles daraus zu machen und gleichzeitig ist es eine Bürde. Es ist eine Verantwortung und der Weg ist irgendwie klar. Das Ziel ist eigentlich der Tod. Das Leben ist gleichzeitig eine Zumutung, aber es ist eben auch ein Geschenk. Es ist Schönes und es ist Schwieriges zugleich. Und es ist vielleicht für uns jetzt ein bisschen komisch, dass wir bei einer Geburt auch schon wieder an den Tod zu denken. Aber ich denke, wir leben auch in einer Kultur, in einer Gesellschaft, wo der Tod grundsätzlich sehr negativ ist. Und wo wir den Tod auch bewusst ein bisschen verdrängen, ein bisschen rausschieben. Man will es sogar verzögern mit allen möglichen Mitteln. Man will dem eigentlich möglichst aus dem Weg gehen. Und jetzt glauben wir als Christen aber auch, dass nach dem Tod nochmal etwas kommt. Ein Himmel oder eine Hölle, ein Ort von der Gemeinschaft mit Gott, von der Liebe und ein Ort von der Trennung von Gott, ein Ort ohne Liebe. Und wir glauben auch, dass die Zeit vom irdischen Leben hier auf dieser Welt, dass das eine Vorbereitung ist auf die Zeit nachher, auf das zweite Leben, das eben im Grab eigentlich anfängt. Das ewige Leben. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von den zwei Zwillingen im Mutterbuch. Das ist eine recht bekannte Geschichte. Und ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, es sind so zwei Kinder, die aufwachsen im Mutterbuch. Und dann eines Tages sagt das eine Kind zum anderen: Hey du, weißt du was? Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Und das zweite Kind sagt: Was, sicher nicht? Hä? Ein Leben nach der Geburt? Was soll das sein? Sicher nicht. Du siehst ja um dich herum, wir sehen ja eigentlich nicht mal etwas. Aber wieso soll es irgendetwas nach der Geburt geben? Das ist so etwas Absurdes. Und das erste Kind sagt dann so: Hey doch, ich glaube im Fall wirklich fest daran, es gibt etwas nach der Geburt. Und ich glaube auch, dass es eine Mutter gibt. Und sagt: Was, eine Mutter? Sicher nicht. Glaubst du an eine Mutter? Bist du einer von denen Spinner? Und das erste Kind sagt: Doch, weißt du, wenn ich manchmal höre ich sie sogar singen, höre ich sie zu mir reden, ich spüre, wie sie den Bauch streichelt. Und das zweite Kind: Nein, sicher nicht so etwas Blödsinniges zu glauben. Also, ja, es geht noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube, wir wissen, auf was rausläuft. Es ist eigentlich wie ein Bild für den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Und ich finde es wie so eine coole Geschichte. Wie oft in deinem Alltag denkst du denn an das? Wie oft in deinem Alltag fragst du dich, hat das, was ich mache, wirklich einen Wert? Hat das, was ich mache, einen Sinn? Sogenannte Ewigkeitswert. Sehe ich meine Lebenszeit wirklich auch als Geschenk an, wo ich einfach aus reiner Gnade bekomme. Und ich glaube, wenn du und ich, wenn wir in der Schweiz leben, dann sind wir sowieso überreich beschenkt mit Gottes Gnade. Wenn wir in der Schweiz leben, wir sind gesund, oder wenn du in der Schweiz lebst, wenn du gesund bist, wenn du auch einigermaßen gesunde Familie hast, du hast schon mega viel mitbekommen von Gott. Was machst du daraus? Was machst du aus diesem Geschenk? Und ich bewundere Menschen, die sich immer wieder die Frage stellen und dann auch ihr Leben vielleicht mal umkrempeln und ihre Zeit, die sie zur Verfügung haben, für Gottes Reich einsetzen. Das kann heissen, Jungschi machen, das kann heissen, in einem Lager kochen, in einer Gemeinschaft leben, eine soziale Initiative starten, Menschen in Not beistehen, einfach Gesprächspartner sein, sich für einen Hilfsweg einsetzen, deine Club machen, Kindertreff gestalten, Leiterkurs organisieren, Menschen zusammenbringen, beten, vielleicht auch auf die Straße gehen, Menschen von Jesus erzählen und. Und eben auch in der Bibel lesen wir immer wieder von Leuten, die sich berufen lernen. Wir haben so ein paar Personen kennengelernt in diesem Quiz, die sich von Gott berufen lernen und die wie so einen Auftrag bekommen von ihm. Und ich möchte dich und uns alle heute ermutigen, frag Gott, was er mit dir vorhat in dem neuen Jahr. Wir haben ja so ein bisschen, die Sommerzeit ist ja bei vielen so ein bisschen eine Pausezeit, viele gehen nicht Ferien, auch nicht immer alle, andere arbeiten auch viel in dieser Zeit, aber für viele von uns, sage ich jetzt mal, ist es wie so ein bisschen eine Zeit, wo man sich irgendwie, wo man sich so zur Ruhe kommt, wo man vielleicht Ferien hat und es fährt vielleicht ein neues Schuljahr an, es fährt ein neues Lehrjahr an, es fährt ein neues Semester an. Und ich möchte dich auffordern, dir zu überlegen, oder auch nachher, oder ja, während dem Gottesdienst oder auch nachher, dir zu überlegen, hey, was hat Gott mit mir in diesem neuen Jahr, wo so vor mir liegt, vor? Was möchte Gott von mir vielleicht auch? Und ich möchte mit euch eine von diesen Berufungsgeschichten genau anschauen, und zwar die von dem letzten Typ, den wir herausgefunden haben, der Jona. Ich finde es immer lustig, es ist einer meiner absoluten Lieblingspropheten, weil er irgendwie so herrlich menschlich ist und Gott ihm so herrlich geduldig und fast schon pädagogisch begegnet. Und ich finde es auch lustig, der Jona ist echt bekannt für die Geschichte mit dem Fisch, aber ich finde echt das gar nicht so das Essentielle am Jona. Das ist echt natürlich ist eine coole Story, dass einer vom Fisch verschluckt wird und dann wieder ausgespuckt wird, aber was eigentlich vorher noch passiert, finde ich eigentlich fast noch spannender. Auf jeden Fall lesen wir im Jona Vers 1 bis 3 folgendes. Ist das da vor? Extra so eine dicke Bibel mitgebracht. Und dort steht: Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Hat er mal so eine Karte mitgebracht, dass ihr so ein bisschen seht, was das genau heißt. Also die Jona ist da in Joppa. Und er wird auch erwähnt in 2. Könige 14, das ist an dem Ort, also das ist dort, wo der Amittai, also sein Vater, aufgewachsen ist. Und dort hat er auch hier gelebt. Auf jeden Fall geht der Jona auf Joppa und wird dort das Schiff auf Tarsis nehmen. Und das wird auch da übergehen. Also es ist genau die entgegengesetzte Richtung. Und ihr müsst euch auch vorstellen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wenn man es genau, ob man das genau datieren kann, aber in der Zeit ist das hier eigentlich das Weltende gewesen. Also das wäre wie, wenn jetzt jemand würde sagen, ich gehe auf Australien. Das ist wirklich einfach so, was komplett, nein, es wäre eigentlich wie, wenn jemand würde sagen, ich gehe auf den Mond. Also es ist wie, es ist eigentlich wirklich das Ende von der Welt. Der Mittelmeerraum ist so ein bisschen bekannt gewesen und das ist wirklich einfach das, was Äußerste. Das ist so, wirklich so am, sicher am weitesten Weg von Ninive gewesen ist. Und der Jona sagt, nein, ich gehe dort hin. Und ich weiß nicht, wie, was du so denkst. Ich denke so, also ich finde die Geschichte auch immer wieder lustig, weil ich denke so, ja, er will sich ja verstecken vor Gott. Und ich glaube, uns ist irgendwie klar, oder den meisten von uns ist vielleicht klar, dass man kann sich nicht irgendwie verstecken vor Gott. Aber ich kenne das auch so oft in meinem Leben, dass eigentlich, also nicht, dass Gott irgendwie so einen klaren Auftrag hat und so seine Stimme direkt an mich richtet, das kenne ich jetzt nicht so mega oft, oder mir eine ganze Stadt anvertraut. Aber ich kenne es so oft, dass ich eigentlich wüsste, was richtig ist und dass Gott von mir verlangt. Und ich mache es aber nicht. Ich renne quasi in die andere Richtung davon. Ich fliehe vor Gott. Ich versuche mich zu verstecken und will nicht das machen, was er von mir möchte. Ich habe gerade in der letzten Woche so einen Moment gehabt, wo ich eine stille Zeit bewusst gemacht habe für mich. Es kommt leider gar nicht so oft vor, dass ich mir so wirklich mega Zeit nehme für das. Aber dann ist es wieder mal vorgekommen. Und es war eine mega schöne Zeit gewesen, weil ich wirklich so eine Begegnung mit Gott hatte und wir haben zusammen geredet. So, ja, wie man sich das vielleicht, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich probiere so ein kleines Gespräch zu kommen mit Gott. Und ich habe mir auch so ein bisschen die Frage gestellt: Hey, was möchtest du von mir, Gott? Was ist in mir gerade dran bei mir? Was hast du für Plan, für eine Idee, was hast du für einen Auftrag? Und ich habe wirklich so zwei Eindrücke gehabt, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt dran im Moment. Und das eine ist, wie so mehr in den Glauben, mehr Glauben in meiner Ehe und in meiner Familie, in das mehr zu investieren. Also wie irgendwie mehr von dem Glauben irgendwie mit meiner Frau zusammen mehr beten zum Beispiel konkret oder mit den Kindern mehr auch über Gott reden, über Gott ins Gespräch kommen oder was auch immer. Das ist einfach so der eine Eindruck gewesen. Mehr Glauben in meiner Familie, in meiner Ehe. Und das Zweite ist gewesen, dass ich gern mehr oder dass ich mehr soll in die Gastro-Seelsorge investiert. Ich habe einmal von der Gastro-Seelsorge erzählt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, oder ein paar von euch wissen das wahrscheinlich, aber das ist so ein neues ehrenamtliches Engagement, das ich angenommen habe. Und zwar ist es die evangelische Stadtmission, die das so anbietet, Gastro-Seelsorge. Das heißt, wir Seelsorge, die bewusst für Gastro-Unternehmen ist in dieser Stadt. Und ich bin jetzt so ein bisschen drin gelandet. Und es ist echt, ich habe das eigentlich auch noch cool gefunden, so immer wieder zu machen. Ich bin immer wieder in Kontakt gekommen mit gewissen Betrieben, also mit Gastrobetrieben und hatte da coole Gespräche gehabt. Aber es ist wie im letzten halben Jahr wieder so ein bisschen eingeschlafen, weil halt anders irgendwie wichtiger gewesen ist oder anders in meinen Augen wichtiger gewesen ist. Und ich habe gemerkt, ich habe es ein bisschen so ein bisschen verdrängt oder vielleicht auch ein bisschen davor gerannt von dem Auftrag, den ich so hatte. Und genau. Und dann ist es so gewesen, dass letzte Woche auch der Rolli, das ist dann quasi mein Chef, der Rolli Straub, der angestellt ist für Gastroseelsorge in der Stadtmission, er hat mir gesagt, hey Joel, nächste Woche haben wir so eine Einsatzwoche. Das ist eine Woche, wo die Bridgetown Church mit der Steinekirche in Basel organisiert hat, wo sie wirklich so evangelistisch unterwegs sind, auf die Straße gegangen sind, evangelistische Einsätze gemacht haben. Und der Rolli hat mir gesagt, hey Joel, komm doch an einen Nachmittag, komm doch auch vorbei, wir machen dort so eine Gastro Einsatz. Und ich habe so gesagt, jo, voll, ich komme auch und so. Dann habe ich so, und dann habe ich so überlegt, es ist aber mega schönes Wetter, ich würde echt gerne etwas anderes machen. Und ich habe wirklich so, also probiert, das ein bisschen geistlich noch so ein bisschen zu entschuldigen, jo, ich könnte auch wieder eine stille Zeit machen, dann in dieser Zeit, statt dort auf den Einsatz zu gehen. Also, ja, ich bin wirklich so, wie der Jona, ich bin eigentlich wieder so komplett in die andere Richtung gerannt. Ich habe gewusst, eigentlich war es mega cool, eine coole Idee, eine coole Chance. Aber irgendwie bin ich mir selber im Weg gestanden. Und ihr wisst auch, wie es weitergeht mit dem Jona. Er kommt mit dem Schiff in einen Sturm, er landet im Meer, dann kommt eben der große Fisch oder das Seeungeheuer oder das Meerestier, man weiß auch nicht so genau. Und im Bauch von dem Meerestier kehrt er um, er wendet sich wieder Gott zu und sagt, okay, ich mach's. Er sagt es eigentlich nicht einmal, wenn man es genau liest, er sagt es nicht einmal, ich mach's. Er sagt nur, Gott, du bist so groß, du hast mich gerettet. Dann wird er ausgespuckt und dann sagt ihm Gott nochmal, geh jetzt auf Ninive und dann macht das einfach. Es steht nicht, okay, weil du es willst, sondern er sagt, es steht einfach, er macht es. Also man ist nicht so ganz sicher, ob er es wirklich so gern macht. Und später wird es dann auch klar, wieso. Er geht auf jeden Fall dann in die Stadt Ninive. Und er verkündet, dass die Stadt im Untergang geweiht ist, weil die Menschen dort böse sind und Gott missfällt, was sie machen. Und nach diesen 3-4 Tagen, wo er dort in der Stadt ist, wo er dort predigt und die Leute zur Umkehr bewegen möchte, geht Jona raus und er macht sich ein bisschen außerhalb bequem, weil er möchte eigentlich zuschauen, wie Gott jetzt die Stadt zerstört. Aber Gott macht das nicht. Weil die Menschen in der Stadt, die kehren um und Gott ist gnädig mit ihnen. Und das schießt der Jona unglaublich an. Und er ist so richtig beleidigt und wünscht sich den Tod. Und Gott pappelt ihn dann wieder auf und es ist wirklich ein lustiges Ende, also ein bisschen ein offenes Ende, weil für den Leser ist es eigentlich so ein bisschen ein Happy End, aber für den Jona, der ist immer noch beleidigt. Es ist mir nicht so ganz klar, was passiert ist mit dem Jona. Es endet so, dass er beleidigt ist und es ihn anschießt. Und es wird dann auch klar, wieso der Jona am Anfang flüchtet. Es ist, ich habe immer so gedacht, so als Kind oder auch so, lange, wenn ich die Geschichte gelesen habe, dass er eigentlich Angst vor den Menschen hatte. Das ist ja logisch, er muss in die Stadt hineingehen, muss ihnen sagen, hey, die Stadt geht unter, kehrt um, das hört niemand gerne. Ich habe immer gedacht, er hat sicher Angst vor diesen Menschen und will denen das eigentlich nicht sagen. Aber es ist eigentlich nicht mal die Angst vor den Menschen, sondern es ist, weil der Jona von Anfang an befürchtet, dass Gott die Stadt Ninive nicht wird zerstören, sondern barmherzig ist. Wir lesen das in Jona. Ah, das haben wir schon mal gehabt. Ah nein, es ist, glaube ich, die richtige Stelle. Ja, es ist der falsche Titel, es ist Jona 4, 1-3. Und dort steht, und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Also, weil er sieht, dass die Stadt nicht zu Ende geht. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Also er wünscht sich der Tod, er ist so beleidigt. Also der Jona regt sich so auf über die Barmherzigkeit von Gott. Weil in Ninive haben die Assyrer gelebt, die Feinde sind von Israel. Und er wollte nicht verstehen, dass Gott barmherzig ist zu den Feinden von Israel. Dass die Gnade von Gott auch für andere Völker gilt als Israel. Er hat eigentlich wollen, dass die Stadt wirklich untergeht. Und dass sein Volk eigentlich bei dem sicherer kann leben. Und auch das kenne ich irgendwie so bestens aus meinem Leben. Also nicht, dass ich irgendwie assyrische Feinde hätte oder so, oder dass ich mir den Untergang von einer Stadt wünsche. Aber so oft wünsche ich mir doch auch, einfach in Sicherheit zu leben, so in einer gemütlichen Komfortzone, kann man sagen, in einem gemütlichen Christ sein, wo mich nicht gross herausfordert, wo mir mein Heil verspricht. Aber so wirklich herausfordern lasse ich mir eigentlich nicht so gern. Es ist halt schon gemütlicher, nicht mit anderen zum Beispiel über mein Glauben, sondern über das Wetter zu reden. Ich bin dann gegangen auf diesen Einsatz und es war wirklich eine coole Zeit, ein mega cooler Nachmittag. Ich bin dann mit so einer Gruppe unterwegs, es sind vor allem so ja, junge Erwachsene, Teenager, also so, ja, so um die 20 rum. Und es war wirklich ganz ein cooler Nachmittag, der Einsatz. Wir haben dann so die Idee gehabt, wir haben so Red Bull gekauft und Blumen und sind dann so in so Gastrobetrieb reingegangen, in Cafés, Restaurants und haben den Leuten einfach so eine Ermutigung schenken. Und es war wirklich cool gewesen, weil gerade beim zweiten Ort, wo wir angekommen sind, die haben eigentlich gar nicht offen gehabt. Und dann ist der Typ so gekommen und gesagt, ah, was machen die und so? Und haben gesagt, eben, wir wollen gerne Leute ermutigen im Gastrogewerbe. Wir wollen sie gerne ihnen etwas schenken, weil es auch ein hartes Business ist und so weiter. Ich sagte, okay, wieso machen wir das? Und dann haben gesagt, ja, wir sind von verschiedenen Kirchen und wir wollen, dass wir den Nachmittag einfach uns unsere Zeit für das geben. Und dann hat er uns eingeladen, er hatte eigentlich gerade so mittags, also Pause gehabt, zwischen 2:30 und 5:30, haben die gar nicht offen gehabt. Und wir sind dann wirklich stundenlang mit dem Typ gesessen und haben mit dem geredet über Gott. Und wirklich über Gott. Es war nicht irgendwie ein Wettergespräch, sondern es war wirklich ein Gespräch über den Glauben. Und das habe ich mega berührt, weil ich ja mir so ein bisschen Ausreden überlegt habe, wenn ich nicht muss auf den Einsatz gehen muss. Und irgendwie war es so eine mega geschenkte Begegnung dort gewesen. In meiner Gruppe war auch noch jemand, wo ich wie gemerkt habe, die Person ist so vielleicht ein bisschen, hat ein bisschen andere Worte als ich gebraucht, ist vielleicht ein bisschen klarer und direkter gesehen in ihrer Wortwahl wie ich. Und ich habe mir, als wir in dem Gespräch waren, habe ich mir so überlegt, wie kann ich jetzt so ein bisschen die Wogen glätten? Aber ich habe dann gemerkt, nein, das ist nicht dran. Das ist eben auch das, wie das Gemütliche. Und ich wollte ja nicht irgendwie zu fest herausfordern. Das ist auch das, wo mir Gott in das reingestellt hat und gesagt hat, hey, nein, Joel, du musst jetzt doch nicht die Wogen glätten oder so. Du musst nicht das Gefühl haben, du musst irgendetwas vermitteln, sondern das ist okay, wenn die das anders zeigt als du. Und das hat mich auch herausgefordert. Genau, das ist so ein bisschen, was ich so ein bisschen erlebt habe. Und ich glaube, das war wirklich so ein Erlebnis, das ich gebraucht habe, weil ich habe gemerkt, dass Gott mir in etwas reinruft, dass er mir in etwas reinruft, was mich herausfordert, aber auch nicht überfordert. Vielleicht ein bisschen überfordert, aber nicht zu fest. Und ich möchte dich wirklich auch ermutigen, in einer kurzen Gebetszeit, oder jetzt auch nachher in der Worship-Zeit, nein, ich würde es eigentlich jetzt machen gerne, ja, in einer kurzen Stille einfach vor Gott zu kommen und sagen und ihn zu fragen, hey, was ist dran? Wo ruft er dich an in dem nächsten Jahr oder in dieser nächsten Zeit? Und vielleicht hast du nicht gerade heute irgendwie gerade eine Antwort oder irgendwie einen Eindruck, aber ich möchte dich wirklich ermutigen, nimm dir die nächste Woche Zeit und frag Gott nochmal, was hast du in dem nächsten halben Jahr, vielleicht auch in dem nächsten Jahr mit mir vor? Wo willst du mich auf eine gute Art herausfordern? Wo willst du mich aus mir selber rauslocken? Wo willst du, dass ich ein Mensch bin, der eine gute Nachricht verkündet? Und wie soll ich das machen? Und Jesus selber hat gesagt, am Ende von seiner Zeit hier auf der Erde, hat er gesagt, darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Was ist deine Antwort auf das? Was ist deine Antwort auf das Geschenk oder auch auf die Zumutung vom Leben? Lügst du auf das, was ist? Bleibst du in dem Mutterbuch? Oder schaust du auf das, was kommt? Ein Leben in Fülle, das Jesus verheißt. Also fliehst du lieber mit dem Schiff ins gemütliche Spanien? Ich habe jetzt ein provokatives Bild gemacht. Ich meine, da wären wir wahrscheinlich auch alle gern. Aber es steht für das, wo ich vor Gott flüchte, wo ich in eine Bequemlichkeit hineinflüchte. Oder ergreifst du wirklich das, was Gott dir aufs Herz legt? Oder schon gelegt hat, wo du vielleicht auch vergessen hast, wo du merkst, doch, das ist eigentlich meine Leidenschaft, da möchte mich Gott weiterführen. Also ich möchte euch einladen, in einer kurzen Stille einfach in euch zu gehen und Gott zu fragen, was ist dran. Und nach dieser Stille werden wir eine Worship-Zeit haben, wo wir werden Gott loben, zu Gott beten und singen, wir werden Lieder singen. Und wenn du in dieser Zeit möchtest, kannst du auch noch so ganz bewusstes Sagen empfangen. Wir machen das immer so Anfang des Schuljahres. Heute Morgen haben sie das auch gemacht, im Gottesdienst. Wo wir wie das anbieten, ganz bewusst, wo man einfach kann führen kann. Lena und ich werden hier anstehen. Und wir haben auch so ein Salböl dabei, wenn jemand wie gesalbt werden will. Für die kommende Zeit, dann dürfen wir das auch machen. Das funktioniert so, also für die, die es nicht so kennen, wir haben so ein bisschen Öl auf dem Finger und machen es so auf die Stirn und auf die beiden Handflächen. Und genau, so werden wir euch wie salben. Du kannst aber auch sagen, ich will kein Öl, ich will auch keine Berührung, ich will einfach ein Gebet. Du kannst auch sagen, wenn du gerade irgendein Anliegen hast. Also du kannst die Zeit wirklich auch so nutzen, wie es für dich entspricht. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du wirklich jetzt noch in einer Stille dir Zeit nimmst und überlegst, was ist dran. Und wenn du keine Antwort hast, ist es nicht schlimm, du kannst das nächste Woche auch noch weitermachen. Soll ich irgendetwas vergessen? Ja, Okay. Also dann lasst es doch in die Stille kommen. Und ja, Band, wenn ihr das Gefühl habt, es ist gut, dann kommen wir dafür. Ist das gut? Okay. Ich bete noch zum Start von der Stille. Ja, Jesus, du bist ein Gott, der uns begegnet. Ein Gott, der zu uns redet. Ein Gott, der lebendig ist. Ein Gott, der nicht gestorben ist am Kreuz, sondern der lebendig ist. Und wir dürfen Anteil haben an der Auferstehung. Wir dürfen Anteil haben an dem ewigen Leben, an dem Leben in Fülle, wo du uns verheißest. Hilft uns, das immer wieder zu sehen und hilft uns immer wieder auch, dass uns das bewusst zu werden, wenn wir vielleicht in so einem Alltagstrott drin sind, wenn wir in so einer Zeit drin sind, wo vielleicht einfach alles so normal ist. Lass uns immer wieder bewusst werden, jeder Tag ist ein Geschenk. Jeder Tag, jede Stunde vom Leben ist eigentlich ein Geschenk. Und die Frage ist, wie nutzen wir das Geschenk? Und ich möchte dich wirklich bitten, dass du jetzt auch zu uns redest, dass du uns aufzeigst, wo du an uns dran möchtest sein in dem kommenden halben Jahr, in dem Jahr. Dass du uns wirklich zeigst, was dran ist. Begegne du uns in dieser Stille, in dieser Zeit.